Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Wir sind Schwester Beck von ganzem Herzen dankbar und auch Schwester Orrett und Schwester Thompson und dem FAV-Ausschuss. In der letzten Zeit stellen wir fest, dass eine breite Öffentlichkeit wachsendes Interesse an den Glaubensgrundsätzen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zeigt. Das begrüßen wir sehr, denn schließlich ist es unser grundlegender Auftrag, das Evangelium Jesu Christi, seine Lehre, aller Welt zu verkünden. Zugegebenermaßen herrscht in der Vergangenheit und wohl auch heute noch eine gewisse Verwirrung, worin die Lehre der Kirche besteht und wie sie festgelegt wird. Darüber möchte ich heute zu Ihnen sprechen. Der Heiland verkündete seine Lehre in der Mitte der Zeit und seine Apostel mühten sich nach Kräften, diese zu bewahren und sie gegen ein Sperrfeuer falscher Überlieferungen und Philosophien zu verteidigen. In den Briefen des Neuen Testaments werden einige Begebenheiten erwähnt, die zeigen, dass der Abfall vom Glauben bereits während des Wirkens der Apostel ernstlich um sich gegriffen hat. Die nachfolgenden Jahrhunderte wurden nur gelegentlich vom Licht des Evangeliums erhellt, bis im 19. Jahrhundert der glanzvolle Morgen der Wiederherstellung anbrach und das Evangelium Jesu Christi wieder vollständig auf der Erde war. Dieser herrliche Tag begann, als in einer Säule aus Licht, die heller war als das Licht der Sonne, Gott der Vater und sein geliebter Sohn Jesus Christus dem jungen Joseph Smith erschienen und damit eine regelrechte Flut von Offenbarungen entstand, die mit göttlicher Macht und Vollmacht verbunden war. In diesen Offenbarungen findet man das, was als Hauptlehre der auf Erden wiederhergestellten Kirche Jesu Christi bezeichnet werden kann. Jesus selbst hat diese Lehre mit diesen Worten beschrieben, die aus dem Buch Mormon stammen, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Dies ist meine Lehre, und es ist die Lehre, die der Vater mir gegeben hat. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater und von mir. Und ich gebe Zeugnis, dass der Vater allen Menschen überall gebietet, umzukehren und an mich zu glauben. Und wer an mich glaubt und sich taufen lässt, der wird errettet werden. Und diese sind es, die das Reich Gottes ererben werden. Und wer nicht an mich glaubt und sich nicht taufen lässt, wird verdammt werden. Und wer an mich glaubt, der glaubt auch an den Vater. Und ihm wird der Vater Zeugnis geben von mir. Denn er wird ihn mit Feuer und mit dem Heiligen Geist aufsuchen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dies ist meine Lehre. Und wer darauf baut, der baut auf meinen Felsen, und die Pforten der Hölle werden ihn nicht überwältigen. Dies ist unsere Botschaft, der Fels, auf den wir bauen, die Grundlage all dessen, was es in der Kirche sonst noch gibt. So wie alles, was von Gott kommt, ist auch diese Lehre rein, klar und selbst für ein Kind leicht zu verstehen. Freudigen Herzens fordern wir alle auf, sie anzunehmen. In der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, glauben wir alles, was Gott offenbart hat und alles, was er jetzt offenbart. Und wir glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft. Das bedeutet, obwohl es vieles gibt, was wir noch nicht wissen, haben wir durch göttliche Offenbarung Wahrheiten und Lehren empfangen und werden sie auch weiterhin empfangen. Manche Theologen nehmen für sich die gleiche Lehrautorität in Anspruch wie ihre kirchlichen Führer, und so können Fragen der Lehre in einen Wettstreit der Meinungen zwischen ihnen münden. Manch einer stützt sich auf die ökumenischen Konzile des Mittelalters und die dort postulierten Glaubensbekenntnisse. Andere legen vor allem Wert auf die Überlegungen von Theologen aus nachapostolischer Zeit oder auf Hermeneutik und Exegese der Bibel. Was auch immer das zu bedeuten hat. Wir schätzen es, wenn die Wissenschaft zu mehr Verständnis beiträgt. Doch ist es in der heutigen Kirche genau wie damals. Das Postulieren der Lehre von Christus oder die Korrektur von Abweichungen in der Lehre geschieht durch Offenbarung von Gott und ist denen vorbehalten, die der Herr mit apostolischer Vollmacht ausgestattet hat. 1954 schilderte Präsident J. Reuben Clark Jr., seinerzeit Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, wie die offizielle Lehre in der Kirche verbreitet wird und welch herausragende Rolle dem Präsidenten der Kirche hierbei zukommt. Über die Mitglieder der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel sagte er: Denken wir daran, dass einige der Generalautoritäten eine besondere Berufung übertragen bekommen haben. Sie haben eine besondere Gabe. Sie sind als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt worden, was ihnen besondere geistige Fähigkeiten für die Unterweisung der Mitglieder verleiht. Sie haben das Recht, die Kraft und die Vollmacht, den Menschen den Sinn und den Willen Gottes zu verkünden, wobei sie der alles umfassenden Kraft und Vollmacht des Präsidenten der Kirche unterstehen. Andere Generalautoritäten erhalten nicht diese besondere geistige Gabe und Vollmacht bezüglich dessen, was sie lehren. Daraus ergibt sich eine Einschränkung der Macht und Vollmacht ihrer Worte, und diese gilt für jeden anderen Beamten und jedes andere Mitglied der Kirche, denn keiner von ihnen ist geistig als Prophet, Seher und Offenbarer ausgerüstet. Zudem hat, wie eben gezeigt, der Präsident der Kirche in dieser Hinsicht insofern eine zusätzliche besondere geistige Gabe, als er der Prophet, Seher und Offenbarer für die gesamte Kirche ist. Wie tut der Heiland einem Propheten, Seher und Offenbarer seinen Willen und seine Lehre kund? Er kann entweder einen Boten beauftragen oder es selbst übernehmen. Er kann die eigene Stimme erheben oder mit der Stimme des Heiligen Geistes sprechen und sich von Geist zu Geist mit Worten oder Gefühlen verständlich machen und so Erkenntnis vermitteln, die über das gesprochene Wort hinausgeht. Er kann sich an einzelne Knechte oder an ein Ratsgremium wenden. Ich möchte zwei Beispiele aus dem Neuen Testament anführen. Im ersten geht es um eine Offenbarung an das Oberhaupt der Kirche. Am Anfang der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Apostel Christi die Evangeliumsbotschaft nur den Juden bringen, womit sie dem Muster folgen, das Jesus vorgegeben hatte. Doch jetzt war es nach dem Plan des Herrn an der Zeit für eine Änderung. In Joppe hatte Petrus dreimal hintereinander denselben Traum. Er sah alle möglichen Tiere in einer Schale vom Himmel herabkommen, die aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten wurde, und ihm wurde geboten: Schlachte und iss. Petrus zögerte, da zumindest einige der Tiere unter dem Gesetz des Mose als unrein angesehen wurden und er zuvor noch nie dieses Gebot verletzt hatte. Dennoch sprach die Stimme in seinem Traum zu ihm: Was Gott für rein erklärt, nenne du nicht unrein. Die Bedeutung dieses Traumes erschloss sich, als bald darauf einige vom römischen Hauptmann Cornelius gesandte Männer bei der Bleibe des Petrus ankamen und ihn baten, mitzukommen, um ihren Dienstherrn zu unterweisen. Cornelius hatte eine ansehnliche Anzahl von Angehörigen und Freunden bei sich versammelt. Als Petrus sah, dass alle erwartungsvoll seiner Botschaft entgegenfieberten, sagte er: Mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Petrus aber sagte: Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Durch diese Offenbarung an Petrus änderte der Herr die bisher übliche Praxis in der Kirche und ermöglichte seinen Jüngern ein tieferes Verständnis der Lehre. So kam es, dass das Evangelium nunmehr allen Menschen verkündet wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt in der Apostelgeschichte wird von einer ähnlichen Begebenheit berichtet. Dieses Beispiel zeigt, wie Offenbarung zu Fragen der Lehre einem Ratsgremium zuteil werden kann. Man war sich uneinig, ob die vom Gesetz des Mose geforderte Beschneidung als Gebot des Evangeliums in der Kirche Jesu Christi übernommen werden solle. Die Apostel und die Ältesten traten zusammen, um die Frage zu prüfen. Der Bericht über diese Beratungen ist sicherlich nicht vollständig. Wir können jedoch lesen, dass sich nach heftigem Streit Petrus, der dienstälteste Apostel, erhob und verkündete, was der Heilige Geist ihm bestätigt hatte. Er erinnerte die Ratsmitglieder daran, dass das Evangelium den unbeschnittenen Heiden im Haus des Cornelius verkündet worden war, die daraufhin den Heiligen Geist in gleicher Weise wie die beschnittenen jüdischen Bekehrten empfangen hatten. Gott, so Petrus, habe keinerlei Unterschied zwischen den Juden und den Heiden gemacht, denn er habe ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. Anschließend ergriffen Paulus, Barnabas und wohl auch noch andere das Wort und unterstützten das, was Petrus verkündet hatte. Jakobus regte an, dass der Beschluss festgehalten und für die Kirche bindend sein solle. Darüber herrschte im Rat Einigkeit. In dem Brief, worin die Apostel ihren Beschluss öffentlich machten, heißt es: Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Oder mit anderen Worten, dieser Beschluss fußte auf göttlicher Offenbarung, die durch den Heiligen Geist ergangen war. In der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi wird auch heute noch nach dem gleichen Muster verfahren. Der Präsident der Kirche ist befugt, Lehren zu verkünden oder auszulegen, die als Offenbarung an ihn ergangen sind. Auslegungen der Schrift können ebenso durch das erweiterte Ratsgremium, bestehend aus der ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der 12 Apostel, erfolgen. In den Ratsgremien fließen oftmals die kanonisierten heiligen Schriften, Aussagen der Führer der Kirche und die bewährte Praxis in die Entscheidungsfindung ein. Doch am Ende geht es, ähnlich wie in der Urkirche im Neuen Testament, nicht darum, eine Übereinstimmung der Ratsmitglieder zu erzielen, sondern um Offenbarung von Gott. Diese Vorgehensweise erfordert Verstand als auch Glauben, um die Absicht und den Willen des Herrn zu erkennen. Außerdem muss man auch bedenken, dass nicht jede Aussage eines Führers der Kirche, ob aus der Vergangenheit oder der Gegenwart, gleich notwendigerweise Lehre ist. Normalerweise ist eine Aussage, die von einem Führer zu einem bestimmten Anlass getroffen wird, so wohldurchdacht sie auch sein mag, seine persönliche Meinung und keine offizielle oder bindende Stellungnahme für die gesamte Kirche. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, dass ein Prophet nur dann Prophet ist, wenn er als Prophet fungiert. Präsident Clark, den ich bereits zitiert habe, sagte einmal: Zu diesem Thema passt eine kurze Geschichte, die mir mein Vater einmal erzählt hat, als ich noch klein war. Ich weiß zwar nicht, auf wen sie zurückgeht, aber sie veranschaulicht das Prinzip. Es ging um den bevorstehenden Einzug der Armee unter Johnston, der große Aufregung verursachte. Brigham Young hielt in einer Versammlung am Morgen eine kraftvolle Predigt und sagte, man müsse der herannahenden Armee die Stirn bieten, ihr Widerstand leisten und sie zurückdrängen. In der Versammlung am Nachmittag erhob er sich und sagte, dass am Morgen Brigham Young gesprochen habe, dass aber jetzt der Herr sprechen werde. Er hielt dann eine Ansprache, deren Aussage seiner Predigt vom Morgen widersprach. Die Kirche weiß durch das Zeugnis des Heiligen Geistes unter allen Mitgliedern, ob die Brüder vom Heiligen Geist bewegt werden, wenn sie ihre Ansichten darlegen. Und dieses Wissen wird zu gegebener Zeit kundgetan. Der Prophet Joseph Smith fasste die zentrale Rolle des Erlösers in unserer Lehre in dieser prägnanten Aussage zusammen. Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist. Und alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe dazu. Joseph Smith gab Zeugnis, dass Jesus lebt, denn er habe ihn gesehen, ja zur rechten Hand Gottes. Und er habe die Stimme Gottes Zeugnis geben hören, dass er der einzig Gezeugte des Vaters ist. Alle, die diese Botschaft hören oder lesen, fordere ich auf, sich durch Gebet und Schriftstudium um das gleiche Zeugnis vom göttlichen Wesen, dem Sühnopfer und der Auferstehung Jesu Christi zu bemühen. Nehmen Sie seine Lehre an, indem Sie umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und sich dann ein Leben Leben lang an die Gesetze und Bündnisse des Evangeliums Jesu Christi halten. Nun, da die Zeit des Osterfestes naht, gebe ich Ihnen Zeugnis, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes war und ist. Ja, der Messias, von dem vor alters prophezeit worden war. Er ist der Gesalbte, der in Gethsemane litt, am Kreuz starb, begraben wurde und sich wahrhaftig am dritten Tag wieder erhob. Er ist der auferstandene Herr, durch den wir alle auferstehen werden und durch den alle, die dies wollen, erlöst und in seinem himmlischen Reich erhöht werden können. Dies ist unsere Lehre. Sie untermauert alle früheren Zeugnisse über Jesus Christus und wurde für unsere Zeit erneut verkündet. Im Namen Jesu Christi. Amen.